herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Grüß dich, Julius.
Ja, man kann, weil wir so schön oft und regelmäßig aufnehmen, auch meinen gesundheitlichen Verfall natürlich mitnehmen. Letzte Woche habe ich anmoderiert und gesagt, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Heute hört man, ja, das hat eine full-blown Erkältung angedeutet. Deswegen, ich entschuldige mich, wenn ich heute etwas nasaler klinge als sonst. Ich hoffe, ihr ertragt mich. Ansonsten immer nur an die Alex-Stellen spulen, auch wenn da natürlich vielleicht inhaltlich das Ganze schwieriger wird als bei mir.
Mhm. Dafür aber wird die Folge etwas kürzer werden. Wir wollen dich ja nicht überstrapazieren, ja, und deine Stimme, ne?
Das stimmt. Wird ein bisschen kürzer, weil wir natürlich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Betrieb auf den Fußballfeldern haben. In England und in Deutschland zum Beispiel sind die Ligen ja schon komplett zu Ende gegangen am Wochenende. Das sind ja eigentlich auch die Ligen, wo wir am meisten hingucken in Spanien. Da ist wirklich alles entschieden, da lohnt sich der Blick auch nicht mehr so richtig. Aber wir haben jetzt unter der Woche natürlich das Euroleague-Finale, wo auch deutsche Beteiligung dabei ist, und das können wir uns eben nicht entgehen lassen, darüber zu reden. Es wäre ein bisschen Quatsch, jetzt die ganze Saison alles zu begleiten und dann beim Finale nicht drüber zu sprechen. Und gleichzeitig, weil wir jetzt nicht nur ein einziges Spiel hier und vielleicht nur einen einzigen guten Tipp für euch raushauen können, haben wir dann noch die Relegationsspiele der ersten sowie zweiten Bundesliga reingenommen. Heißt, wer steigt in die zweite Liga auf oder darf in der zweiten Liga bleiben? Das entscheidet sich ja zwischen Regensburg und WN Wiesbaden. Und wer darf in der ersten Liga bleiben, beziehungsweise wer steigt in die erste Liga auf? Das entscheidet sich zwischen Bochum und Düsseldorf. Das sind also die Spiele, die wir noch mit reinnehmen, um das Ganze abzurunden, Alex.
Aber wir machen es so, wir besprechen nur die Hinspiele, denn eine Woche vorher über Hin- und Rückspiele sprechen, ohne die Hinspiele dann überhaupt stattfinden zu lassen, ist etwas komplex beim Tippen und beim Voraussagen. Beim Prognostizieren, deswegen besprechen wir nur das Hinspiel am Donnerstag, Bochum gegen Düsseldorf, warten das dann ab, logischerweise, und sprechen dann über das Rückspiel am Freitag. Und am Freitag gibt es dann auch eine Folge, in der auch das DFB-Pokalspiel Kaiserslautern gegen Leverkusen besprochen wird. Denn das wäre auch ein bisschen blöd, das vorwegzunehmen. Ne? Leverkusen hat ja 2 Endspiele in einer Woche, aber jetzt am Dienstag schon über beide zu sprechen, ohne zu wissen, wie das gegen Atalanta am Mittwoch ausgeht, ist dann auch ein bisschen doof, und deswegen packen wir in eine Freitagfolge das DFB-Pokalfinale, die Rückspiele der Relegation und ein ganz besonderer Leckerbissen, ein Derby im FA Cup zwischen Man City, dem frisch gebackenen englischen Meister, und Manchester United. Also am Freitag gibt es die nächste Folge und da ist dann auch einiges geboten.
So ist es, aber das ist natürlich jetzt schon ein bisschen viel Zukunftsmusik. Wir wollen erstmal, wie gesagt, jetzt auf die Euroleague gucken und dann auf die beiden Relegationsspiele, die in dieser Woche noch anstehen. Das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in dieser Folge machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch in den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also das Vorwort, worum es geht, sollte jetzt ausführlich auch besprochen sein. Und deswegen können wir eigentlich auch reinstarten mit dem Finale in der Europa League. Es ist der jetzt auch gefeierte, offiziell gefeierte mit Schale deutsche Meister, der, ja, wir haben es ein bisschen kommen sehen, auch wenn ich 4-5 Spieltage vor Ende noch nicht dran glauben wollte, der bis jetzt ungeschlagen ist, und das bedeutet, der auch als allererstes eine Invincible-Saison in der Bundesliga hingelegt hat, Bayer Leverkusen, wird ran müssen gegen Liverpool-Killer Atalanta. Das ja, schwingt bei mir direkt auch immer mit bei diesem Finale so ein bisschen, weil ich habe von Anfang an gesagt, nee, ich glaube nicht, dass Leverkusen ungeschlagen durch die Saison geht. Das wird ja das letzte Saisonspiel von Klopp, das Finale. So ist es nicht gekommen, und vielleicht die Chancen besser, dass es tatsächlich sogar das ungeschlagene Triple sein könnte.
So ist es nicht gekommen, und jetzt ist natürlich die Frage, hältst du an deinem Tipp fest, dass es so nicht kommen wird? Also die Invincible-Saison in der Bundesliga, die habt ja ich richtig prognostiziert, die traf jetzt ein, aber trifft sie in allen Wettbewerben ein? Hältst du daran fest, dass du sagst nein und tippst demzufolge auf Atalanta als Europa League-Champion,
Julius? Ich glaube auch, wenn es am vergangenen Wochenende beeindruckend war, wir sind uns alle einig, dass Kaiserslautern gegen Leverkusen im DFB-Pokalfinale eine kleinere Hürde sein sollte. Es ist natürlich trotzdem jetzt eine relativ volle Woche nach nochmal Meisterfeierlichkeiten. Also ob man da wirklich das allerbeste Leverkusen der Saison sieht in diesen beiden Spielen, weiß ich nicht unbedingt. Gegen Kaiserslautern sollte es trotzdem reichen. Also wie gesagt, ich habe ja auch das Halbfinale gegen Düsseldorf im Stadion da gesehen und da war zu einem deutlich besseren Zweitligaverein schon so ein Klassenunterschied. Ich befürchte, das wird deutlich. Wenn sie stolpern, dann gegen Atalanta und auch es fällt einem mittlerweile eben einfach schwer, das zu tippen. Ne? Wir haben sie jetzt so oft nicht verlieren sehen, auf egal welche mögliche Art, beeindruckend gespielt oder einfach nur beeindruckend zurückgekämpft in den letzten Sekunden, dass es ja so langsam irgendwie so ein bisschen aus der Vorstellungskraft rausgerutscht ist, dass sie verlieren können. Weil wir haben sie eben jahrelang nicht mehr gesehen. Wie soll ich mir das vorstellen? Wie soll das aussehen? Aber ich würde schon sagen, dass Atalanta Stolperstein-Potenzial hat prinzipiell. Wir haben das gesehen, wie sie Liverpool in Anfield gerade auch fast schon dominiert haben. Das ist eine Mannschaft, die seit Jahren für sehr attraktiven Fußball spielt, die auch wieder eine erfolgreiche Saison spielt, sind ja in der Serie A da, die auch 5 Champions-League-Plätze haben. Dann ist es ja auch schon quasi sicher in der Königsklasse dabei. Und wie gesagt, Atalanta hat einen fußballerischen Ansatz, der einerseits hochattraktiv sein kann, der andererseits aber schon auch für Underdog-Fußball gemacht ist. Und ich glaube, das ist was in dieser Kombination, dass das schon insgesamt eine Mannschaft ist mit einer Ausrichtung, die Bayer Leverkusen weniger gelegen kommt als viele andere Mannschaften auf diesem Planeten.
Absolut. Also wer an der Anfield Road bestehen kann und dann nicht nur besteht, sondern ja auch beeindruckend gewinnt, der kann definitiv Leverkusen mindestens ärgern. Auf neutralem Geläuf das Spiel ist ja auch immer nochmal eine andere Geschichte. Ne? Ein Finale, weder daheim noch auswärts. In Dublin findet es ja statt. Ich glaube, so ein Finale hat auch immer noch mal ein besonderes Feeling, auch für beide Mannschaften sicherlich. Und deswegen will ich nicht ausschließen, tatsächlich, ich sage das nicht gerne, aber ich will es nicht ausschließen, dass es im Europa-League-Finale vielleicht die erste und einzige Niederlage für Leverkusen gibt. Muss ja nicht nach 90 Minuten sein. Eine Niederlage kann ja auch ganz am Ende feststehen, einfach unglücklich im Elfmeterschießen der eine.
Ich glaube, in den offiziellen Annalen des Fußballs zählt das Ergebnis nach 120 Minuten. Also du kannst sogar den Titel verlieren und nicht verlieren.
Oh, das weiß ich jetzt nicht, wie das regulatorisch.
Doch, das ist so. Das ist ja auch dann diese Begründung, warum Rodri immer noch ungeschlagen ist, obwohl er mit Manchester City aus der Champions League ausgeschieden ist. Also die offizielle Betrachtungsweise ist tatsächlich, dass das Elfmeterschießen nicht in das Spielergebnis reinzählt. Kleiner Fun-Fact, da auch noch Conference League. Du erinnerst dich vielleicht auch an Dibu Martinez im Tor, der im Elfmeterschießen seine zweite gelbe Karte bekommen hat und nicht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, weil das eben als abgeschlossenes Ereignis zählt. Also tatsächlich ist das noch eine sehr, sehr spannende Herangehensweise. Du könntest sagen, sie holen nicht das Triple und bleiben offiziell ungeschlagen. Aber das sind natürlich so Zahlenspielereien. Ich glaube, wenn man als Normalo, als Beobachter auf die Saison guckt und sie gewinnen den Titel nicht, dann haben sie auch verloren, aus der Sicht. Ne? Also niemand würde dann aus wahnsinnig Sicht, ja, begeistert darüber reden, auch wenn es statistisch tatsächlich diese Möglichkeit gibt, ohne den Titel zu erringen.
Ja, für Atalanta übrigens die zweite Chance auf einen Titel in der Saison binnen einer Woche. Sie haben ja das Pokalfinale, das italienische, vor einer Woche gegen Juventus ausgetragen und knapp und ich glaube auch ein bisschen unglücklich gegen Juve verloren. Das wäre dann vielleicht, also erstmal ist es die zweite Titelchance, aber vielleicht ja die zweite Finalniederlage wäre dann auch bitter, denn ich glaube, die Entwicklung in den letzten Jahren ist ja wirklich absolut bemerkenswert von Atalanta. Da muss man echt den Hut vorziehen und deswegen, ich unterschätze sie nicht, genauso wie du. Ich blicke mal auf die Quoten. Da ist Leverkusen klarer Favorit. Es gibt im Dreiweg eine 1,80. In einem Finale ist das auch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen selten, aber so klare Quoten hast du eher nicht so häufig in einem europäischen großen Endspiel, ne? Dass du eine 1er-Quote auf die eine Mannschaft hast und eine 4er-Quote auf die andere, also auf Atalanta, die Italiener, mit 4,20 im Schnitt im Dreiweg auch, ja, klarer Außenseiter. So klarer Außenseiter sind sie für mich ehrlicherweise nicht. Da bin ich auch eher bei dir, dass man sagt, boah, das könnte schon zumindest eng werden, denn wir haben ja trotzdem auch gesehen in den letzten Wochen, da war ja Leverkusen wirklich verwundbar. Das war jetzt nicht nur in der Liga gegen Stuttgart und Dortmund, wo es ja ehrlicherweise um nichts mehr ging, weil sie schon Meister waren, aber auch gegen West Ham waren sie ja kurz vor der Niederlage zum Beispiel, ne, und kamen dann noch zum Ausgleich im Rückspiel. Auch gegen die Roma sah es jetzt nicht so gut aus, lange Zeit im Rückspiel, auch wenn das die Elfmeter vielleicht etwas zwielichtig teilweise waren oder die Begleitumstände. Aber Leverkusen ist trotzdem verwundbar. Atalanta spielt eine tolle Saison, wie ich finde. und hat da Chancen, was zu holen. Ich neige so ein bisschen zum Tipp, dass beide treffen. Ich glaube, dass wir Tore auf beiden Seiten sehen werden. Ich glaube, das wird ein spannendes, enges Finale. Und vielleicht dauert es, es muss ja nicht ins Elfmeterschießen gehen, aber vielleicht dauert es trotzdem länger als 90 Minuten.
Ja, also für mich tatsächlich auch vorstellbar, was du gesagt hast, dass hier beide treffen. Das glaube ich schon. Ist eine Möglichkeit, dafür ist Atalanta wirklich auch gefährlich genug, um auch einem Leverkusen immer gefährlich zu werden. Wie gesagt, das ist auch immer so ein bisschen abzuwarten. Sehen wir hier wirklich das voll konzentrierte Leverkusen? Ich meine, es kann sein und dann wieder mal absoluten Respekt, was diese Mannschaft abliefert auf diesem konstanten Level eben auch, dass da nicht einmal dieser Einbruch bei ist. Das hat ja einen Grund, warum diese ungeschlagene Saison, also in allen drei Wettbewerben, wenn sie das erreichen könnten, dass das noch niemand vorher erreicht hat, weil man wirklich immer ein schlechter Tag auf diesem Niveau reicht ja eigentlich und dass die keinen richtig schlechten Tag haben, das ist Wahnsinn. Es fällt mir einfach trotzdem nach dieser ganzen Geschichte, nach dieser ganzen Saison schwer zu sagen, sie stolpern jetzt im vorletzten Spiel. Das ist ein Gefühl, was sich so langsam bei mir eingenistet hat. Sie haben jetzt auch am letzten Spieltag ordentlich feiern können, das ordentlich runtergespielt. Das ist dieselbe Art, wie sie auch gegen Werder die Meisterschaft klargemacht haben. An den Tagen, wo du denkst, Mensch, vielleicht ist ein Stolperer drin, weil die Umstände besonders sind, brillieren sie einfach noch mehr als vorher. Da muss so ein wahnsinniges Selbstbewusstsein sein. Ich glaube tatsächlich, dass Leverkusen gute Chancen hat, diesen Titel zu erringen und könnte mir vorstellen, dass sie das tun, obwohl sie, wie du gesagt hast, auch Gegentore kassieren oder ein Gegentor kassieren heißt. Leverkusen gewinnt mit Gegentor, ist ein sehr, sehr hochdotierter Tipp hier, den man auf jeden Fall dann auch von der Quote sehr gut anspielen kann. Leverkusen an sich hat 1,8er Quoten. Ich kann es insgesamt nachvollziehen. Ich sehe die Favoritenlage auch so. Sie haben eine besondere Mannschaft dieses Jahr. Wie lang Leverkusen so eine Mannschaft zusammenhalten kann, vielleicht noch ein Jahr, aber dieses Jahr, ach, jetzt sind es noch zwei Spiele, warum soll es nicht das ganz besondere Jahr werden?
Boah, ich habe nicht so viele Argumente dagegen, außer dass Atalanta schön Fußball spielt und die Underdog-Rolle durchaus gut ausführt und sie da, glaube ich, da dagegen halten werden können. Aber ich neige schon auch zum Leverkusen-Siegtipp zumindest, also dass sie den Pokal holen werden. Vielleicht ja, wie du sagst, mit Gegentor. Ich habe ja auch das beide Treffen auf dem Zettel. 1,80er Quoten gibt es auf beide Treffen, ist jetzt gar keine schlechte Quote, ne? Also ich glaube, das wird trotzdem ein enges und umkämpftes Spiel. Vielleicht gewinnt Bayer wirklich am Ende dann mit 2:1 nach 90 Minuten, vielleicht auch erst nach 120 mit Verlängerung. Will ich nicht ausschließen, da ich viel von Atalanta halte, aber man hat schon auch das Gefühl, dass Leverkusen in der Saison nicht wirklich zu schlagen ist. Also vor allem, wie sie da Stuttgart, Dortmund etc., wie sie da immer in teilweise ja 5, 6 und 97. Minute zum Ausgleich gekommen sind. Das hat ja sowas Verrücktes, Abstruses, als wenn das Universum nicht wollen würde, dass sie verlieren. Und deswegen kann man sich das einfach, da bin ich auch bei dir, irgendwie schwer vorstellen. Also ja, Leverkusen gewinnt die Europa League am Mittwoch. Vielleicht auch erst in der Verlängerung, aber ich glaube, sie gewinnt es. Aber mit Gegentor bin ich bei dir. Und dann haben wir den ersten Titel eingetütet. Über den zweiten, also ob es den zweiten in dieser Woche im DFB-Pokal gibt, besprechen wir am Freitag, ne?
Das besprechen wir am Freitag, genau. Aber wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen vorgegriffen. Vielleicht müssen wir da nicht ganz so lange diskutieren, wie groß der Stolperstein ist. Da habe ich schon ein deutlicheres Gefühl, auch wenn ich sie eben auch hier als Favoriten sehe. So, jetzt haben wir noch die beiden Relegationsspiele ausstehend, Alex. Wir können aber ein bisschen Live-Reaction machen, weil ich weiß, im Gegensatz zu mir bist du so, dass du gar nichts an Nachrichten während des Podcasts guckst. Und deswegen hast du wahrscheinlich gerade live im Podcast verpasst, dass Toni Kroos angekündigt hat, seine Karriere nach der EM zu beenden.
Das heißt, er beendet die Karriere als Champions League und Sieger und Europameister.
Das heißt, er beendet die Karriere als Champions League-Final-Verlierer und mal gucken, was in Europa passiert. Ja. Ich fand es nur interessant, weil du bist ja so Spanien-Experte und ich dachte, ich bring's mal kurz rein. Einfach, weil es mich selber interessiert und ich hoffe, ein paar Hörer. Aber ich habe im Kopf, hat er nicht den Vertrag nochmal verlängert gehabt gerade erst?
Nee, ja, um ein Jahr immer nur. Ja. Also letztes Jahr um ein Jahr und jetzt jeweils quasi um ein Jahr suchten sie immer wieder die Gespräche im Frühjahr und offenbar, also ich hätte gedacht, er verlängert wieder um ein Jahr, also vor allem sportlich gab es ja keine Gründe zu denken, dass es nicht tut, um ehrlich zu sein. Also das ist für mich als Spanien-Fan, als Fußball-Fan irgendwo auch ein kleiner Schock. bin ja dem FC Barcelona zugeneigt. Also von daher bin ich jetzt nicht traurig aus sportlicher Sicht, da er für den Erzrivalen spielt, aber aus Fußballfansicht, neutraler Sicht, bin ich schon ein bisschen traurig, weil da eine gigantisch große Karriere zu Ende gehen wird. Und wie gesagt, vielleicht ja auch mit zwei ganz, 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 ganz großen Titeln.
Ja, Champions League Finale ausgeschlossen.
Champions League Finale besprechen wir heute noch nicht. Das ist ein bisschen zu früh. Das ist ja erst am 1. Juni. Da haben wir noch ein paar Tage Zeit, eine Folge aufzunehmen. Aber ich habe es ja auch vorweggenommen. Vielleicht ist er auch da mit seiner Mannschaft der Favorit.
Oder vielleicht ahnt er, ohne Ankündigung hätte Marcel Sabitzer seine Karriere beendet. Also,
jetzt wird es unseriös.
Wir werden es sehen. Und gehen gleich rüber zu den Relegationsspielen. Trotzdem nochmal der Hinweis, ich habe schon gesagt, auch wenn es um nicht mehr allzu viel geht, natürlich stehen noch Spiele in ein paar Ligen an. Italien hat auch noch einen Spieltag auszutragen. Und wer sich nur, weil keine Spannung mehr richtig drin ist, nicht vom Tippen an abhalten lassen will, der kann sich da auch natürlich einen Überblick verschaffen. Auf der Wettbasis, es gibt auch den Blick aufs Euroleague-Finale im Videoformat. Generell bekommt ihr auf wettbasis.com wirklich alles, was ihr braucht, um perfekt vorbereitet auch in diese Fußballwoche zu gehen, ab auch von den Spielen, die wir hier besprechen. Deswegen sage ich das nochmal ans Herz gelegt, klickt gerne mal rein bei wettbasis.com. Während wir nach Bochum gehen, Erstliga-Relegation oder Zweitliga-Relegation. Ich bin mir immer unsicher, was da der genau richtige Begriff ist.
Relegation zur Bundesliga.
Relegation zur Bundesliga. Also positiv gewordet, Relegation zur Bundesliga, das spricht ja eher für Düsseldorf, auch wenn die Statistik der vergangenen Jahre oder eigentlich der gesamten Relegationsgeschichte zeigt, eigentlich ist es eher die Relegation zum Verbleib in der zweiten Liga, ne?
Ja, aber ich habe das Gefühl, es könnte wirklich die Relegation zur Bundesliga im wahrsten Sinne des Wortes auch mit Blick auf die Fortuna werden. Denn ich glaube, die Fortuna startet mit besseren Vibes, mit besseren Gefühlen in dieses, zumindest ins erste Duell. Ne? Kann ja schlecht dann ausgehen. Das Spiel findet ja in Bochum statt. Man weiß ja, sie sind heimstark. Aber so vom von der Stimmung her, ich glaube, die ist nicht ganz so gut in Bochum wie in Düsseldorf, was ja auch logisch ist, denn Bochum ist ja am letzten Spieltag erst auf den Relegationsplatz runtergerutscht. Sie hätten das ja aus eigener Kraft verhindern können, dass sie Relegation spielen und hätten den Klassenverbleib schaffen können, aber in Bremen verloren und offenbar auch nicht sonderlich gut gespielt. Ich habe jetzt das Spiel nicht live gesehen, nur Konferenz, aber also die Leistung war nicht gut, die Stimmung ist jetzt natürlich sehr, sehr schlecht, weil sie eben um den Abstieg, gegen den Abstieg jetzt noch kämpfen müssen in den beiden Zusatzspielen und vor allem ist die Stimmung auch so schlecht, dass sie ihren Stammtorhüter jetzt rausgeworfen haben für die beiden Relegationsspiele. Manuel Riemann wurde aus dem Kader gestrichen, geworfen, wird nicht im Tor stehen. Interner Zwist herrscht da. Also die Stimmung ist bei Bochum richtig schlecht.
Ja, muss man sagen, das sind natürlich auch so die ersten richtigen Zerfallserscheinungen. Dann Riemann kam ja eigentlich auch immer rüber wie einer dieser Anführer der Mannschaft. Jetzt hört man viel drumherum, kann es natürlich nicht verifizieren, dass es vielleicht nicht unbedingt so gewesen sein soll, sondern dass viele in der Mannschaft diesen Rauswurf eher auch gutieren, weil sie vielleicht persönliche Probleme hatten. Aber auch das zeigt ja irgendwie, Mensch, ein vermeintlicher Leader, den man diesem Team zugerechnet hätte in so wichtigen Spielen, den gibt's jetzt nicht mehr. Gab's vielleicht auch vorher nicht. Zeigt natürlich auch so ein bisschen dieses letzte Bundesliga-Wochenende. Sie waren ja eigentlich noch in der besseren Situation als Union Berlin vor dem letzten Bundesligaspieltag und hatten alles in der eigenen Hand. Und dann hat man das ja wieder ziemlich sträflich aus der Hand gegeben. Werder hat am Ende 4-1 gewonnen, muss wirklich sagen, das war auch wirklich enttäuschend. Also wenn du gedacht hast, Bochum kann nochmal alles reinwerfen, ist immer eine Mannschaft, die zumindest über einen Kampf gekommen ist oder so, das hat man einfach nicht richtig gesehen. Und das ist natürlich dann schon auch jetzt ein mental schwerer Schlag, den du hinnimmst, bevor du in die Relegation gehst, wo sicherlich auch kein komplett einfacher Gegner auf dich wartet. Ich finde schon, dass Düsseldorf über die gesamte Saison, gerade über die Rückrunde, wo sie ja deutlich stärker sind, also die Form, die sie in die Relegation gebracht hat, die hat sich jetzt erst aufgebaut, dass sie schon ein Gegner sind, der auf einem Level spielt, wo ich sage, ja, ich meine, die Absteiger der Bundesliga und Düsseldorf und Co. sind sich sehr, sehr nah. Also, dass das hier ein ganz, ganz deutliches Ding wird, wie vielleicht am Ende letztes Jahr dann ein befreites Hönes Stuttgart, was der mit demselben Kader jetzt Champions League spielt. So Welten sehe ich da eigentlich nicht jetzt unbedingt zwischen diesen beiden Mannschaften.
Ja, lass mich nochmal nachgucken. Die Bilanz der letzten Jahre in der Relegation, 2009 wurde es ja wieder eingeführt. da hat sich direkt der Zweitligist 1. FC Nürnberg durchgesetzt gegen Energie Cottbus. Düsseldorf hat sich auch als Zweitligist übrigens mal durchgesetzt gegen Hertha BSC 2012. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das waren ja richtig verrückte Spiele, weil ich glaube, da gab es den Platzsturm, bevor das Spiel zu Ende war, oder zumindest waren die Fans schon an der Seitenlinie gruppiert in Düsseldorf und wollten auf den Platz und das Spiel ging einfach noch weiter. Also da waren tumulthafte Szenen, also Düsseldorf auch schon ein Zweitligist, der das geschafft hat. Dann war Union Berlin gegen den VfB Stuttgart ein Zweitligist, der den Aufstieg geschafft hat, mit übrigens 2 Unentschieden, da gab es die Auswärtstorregel noch. Das waren die einzigen 3 Zweitligisten, die es geschafft haben, den Erstligisten runterzuschmeißen. Ansonsten hat sich immer der Erstligist durchgesetzt. Also historisch gesehen ist Bochum wahrscheinlich der Favorit, aber für uns ist das eher ein komplettes Duell auf Augenhöhe, ne?
Ja, also korrekt würde ich schon sagen. Ich finde das schon spannend. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ja, wo liegt auch die große Hemmschwelle und jetzt oder wo liegt diese mentale Last? Und ich finde schon, im Gegensatz zu vielen anderen Teams, die wir in der Relegation gesehen haben, wie gesagt, ich habe letztes Jahr gesagt, Stuttgart dann ja trotzdem mit dem neuen Trainer, der da irgendwie eh schon eine positive Energie hinten raus angeschoben hat. Da gab es diese späten Trainerwechsel dann auch mal bei den Bundesligisten, die eher Richtung Relegation gedacht war. Bochum hat dieses Eisen ja so ein bisschen schon verfeuert vorher und richtig gebracht hat es nichts, eher ja die große Enttäuschung eben am letzten Spieltag, ne? Also kann sich diese Mannschaft nochmal aufraffen. Ich glaube, das wird richtig hart für Bochum. Sie spielen jetzt zu Hause und das muss man dann trotzdem wieder mit reinnehmen. Ein Relegationsspiel, Anne Kastropper, wie man sagt. Ich glaube, die Hütte wird ganz, ganz doll brennen. Und da ist dann trotzdem für mich wieder die Frage, wie cool kann ein Zweitligist damit umgehen? Mit dem Wissen, dass man oftmals eigentlich in der Relegation scheitert als Zweitligist, mit dieser unfassbaren Atmosphäre, unabhängig von allen Stimmungsschwankungen, unabhängig von allen schwachen Leistungen. Die Hütte wird absolut brennen. Also Düsseldorf wäre hier aus meiner Sicht, auch wenn ich es ähnlich wie du sehe, dass es dicht beieinander ist, trotzdem, also Düsseldorf sollte hier mit einem Unentschieden schon sehr, sehr zufrieden sein.
Ich glaube, Unentschieden aus Düsseldorfer Sicht, das würden die definitiv unterschreiben. Jetzt wissen wir ja, dass Bochum zu Hause gar nicht so schlecht ist. Sie sind zwar nur 12. der Heimtabelle, haben aber in der Bundesliga nur 4 Heimspiele verloren. Ich glaube, nur 8 Mannschaften, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, haben weniger Heimniederlagen kassiert. Also das zeigt schon auf, sie sind zu Hause sehr, sehr unbequem. Sie gewannen ein bisschen zu wenig, ne? Einen Sieg mehr, sie hätten die Klasse direkt gehalten. Es waren nur 5 Heimsiege, aber da waren eben auch 8 Unentschieden dabei. Und deswegen bin ich bei dir. Ich glaube, das Unentschieden würde Düsseldorf unterschreiben und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass sie es schaffen. Für mich ist jeweils im Heimspiel die Heimmannschaft der Favorit. Ich nehme das jetzt schon mal vorweg. Wir besprechen, wie gesagt, das Rückspiel noch nicht. Wir warten das Hinspiel ab am Donnerstag und treffen uns dann am Freitag wieder und besprechen dann die Partie nochmal, die dann am Montag in Düsseldorf stattfindet. Aber Heimvorteil Zweitligist ist ja auch so eine Sache, ne? In der Europapokal-Arithmetik wird dieses Spiel ausgetragen, ohne Auswärtstorregel. Und da hast du eben das Rückspiel zu Hause. Das ist für mich ein Vorteil. Das ist im Europapokal so. Und auch hier sehe ich es bei einem Augenhöhenduell, wie ich finde, ist das vielleicht der ausschlaggebende Punkt. Ich könnte mir auch vorstellen, 2 Heimsiege jeweils. Also dass Bochum jetzt hier dieses Ding 2-1 gewinnt und dann gewinnt die Fortuna vielleicht das Ding mit einem Türchen mehr. Aber ja, unentschieden ist, glaube ich, ich habe es schon vorweggenommen, das höchste der Gefühle für die Düsseldorfer. Denn Bochum ist, glaube ich, mit voller Hütte schon der Favorit. Zeigen ja auch die Quoten auf, ne?
Ja, also ich glaube, das Unentschieden wäre sehr, sehr gut natürlich. Hast du ausgeführt, habe ich auch schon ausgeführt für Düsseldorf. Und ich möchte einfach so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich glaube, diese Relegation geht sehr, sehr gut aus für den Zweitligisten dieses Mal. Und deswegen ist mein Tipp unentschieden in diesem Spiel. Ich glaube tatsächlich, es wird ein Unentschieden. Und zwar, weil beide treffen auch, wenn man das auch noch mit reinnehmen will. Und ja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, Alex. Vielleicht sehen wir einen Andi Lute-Patzer im Tor von Bochum.
Was wäre das für eine besondere Geschichte?
Naja, du kickst Riemann raus, der immer da im Kasten steht, spielst mit Lute und der versaut's.
Wäre nicht so schön für, ich glaube, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt ist er denn? 38, 36, 37? Ich weiß es gar nicht, habe gar nicht nachgeguckt. Ja, also ich habe Bochum generell eher als Favorit auf dem Zettel. 2 Zehnerquoten auf Bochum gibt es übrigens im Hinspiel. Und was sind das hier im Schnitt? Mal gucken. Sehr variable Quoten auf jeden Fall. 3,35 im Schnitt auf die Fortuna. Das geht schon irgendwo so klar. Und wie gesagt, Bochum zu Hause, vielleicht können sie diese Wucht nochmal entfalten, denn man weiß ja, auswärts haben sie ganz große Probleme. Das werden wir dann am Freitag besprechen, weshalb ich eher glaube, Vorteil Düsseldorf, aber im Heimspiel kann es schon das 1-0 oder 2-1 für die Bochumer geben. Das würde ich jetzt keinesfalls ausschließen wollen. Jetzt gucke ich nochmal auf die Auswärtsform, denn ich hatte das ungefähr im Hinterkopf und so ist es auch. Die Fortuna, muss ich ja auch noch kurz ansprechen, ist die drittbeste Auswärtsmannschaft, Julius, der zweiten Bundesliga gewesen. Nur Holstein Kiel und St. Pauli, die beiden direkten Aufsteiger, waren besser in der Fremde. So gesehen macht es also auch Sinn, dass man Relegation spielt als drittbeste Auswärtsmannschaft. Und deswegen sollte man die Fortuna nicht unterschätzen, die ja auch einen sehr deepen Run hatte im DFB-Pokal. Ne? Da war ja auch der eine oder andere, teilweise auch überraschende Sieg dabei. Ich glaube, in St. Pauli haben sie ja zum Beispiel gewonnen, auch auswärts, ne? Nach Elfmeterschießen. Also die Mannschaft ist nervenstark, die Mannschaft kann auch auswärts bestehen. Man hört es raus. Vorab, vor dieser Relegation, habe ich die Fortuna auf dem Zettel als Aufsteiger, aber vielleicht gewinnt Bochum knapp das Hinspiel.
Ja, ich, wie gesagt, widerspreche ein bisschen. Ich glaube, es wird ein Unentschieden, eine richtig gute Ausgangssituation für den Zweitligisten. Und wenn das so kommt, dann kann man sich vielleicht auch denken, wie ich auf das Rückspiel blicke. So, ja,
beide treffen wir übrigens,
ist ja, mein, das habe ich ja auch gesagt. Also ich glaube, auch wenn, ich kann mir sehr gut ein 1-1 vorstellen in meiner Variante zum ja. Beispiel.
Ja. Die Fortuna mit 40 Auswärtstoren, die auswärtsstärkste, offensivstärkste Mannschaft in der Fremde. Deswegen, ich glaube, das wird wirklich, werden zwei wirklich hitzige, super interessante Spiele für den neutralen Fußballfan. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil ich diesmal glaube, super ausgeglichene Relegation.
Wir hoffen drauf, dass es nicht so deutlich wird und vor allen Dingen spannend. Und spannend könnte es auch in der Relegation zur zweiten Liga werden, wenn ich das richtig verstanden habe, wie man das jetzt bezeichnet. Dort spielt Jan Regensburg, der Absteiger des letzten Jahres, um den Wiederaufstieg gegen Wehen Wiesbaden, den Aufsteiger des letzten Jahres. Also da könnte wieder zurückgetauscht werden quasi in dieser Liga. Und ja, das liegt auch daran, dass es am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga noch durchaus dramatisch war auf den Plätzen. Auch Hansa Rostock hat ja gehofft, sie können noch irgendwie zumindest die Relegation erreichen. Und es hat am Ende nicht geklappt, sondern Wehen Wiesbaden ist dabei. Jetzt müssen sie, wie gesagt, gegen Regensburg ran. Und auch das ein Spiel, wo man durchaus, finde ich, von Augenhöhe reden kann. Generell dritte, zweite Liga in der Relegation ja öfter mal dichter beieinander.
Absolut. Und hier ist es übrigens andersrum, kurioserweise. Hier hat der unterklassige Club zuerst Heimrecht. Heißt, das erste Spiel findet in Regensburg statt und das Rückspiel dann beim Zweitligisten in Wiesbaden. Also kleiner Vorteil für den Zweitligisten, wie ich finde. Jetzt, wenn wir auch hier auf die Form blicken, muss man sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer hier so richtig im Vorteil ist. Denn es ist bemerkenswert, wie schlecht die Form von beiden Mannschaften ist. Regensburg, obwohl sie ja Relegation nach oben spielen, sind seit 6 Spielen ohne Sieg. Der Jan hat einfach die letzten 6 Spiele nicht gewinnen können und auch nie mehr als ein Tor dabei geschossen. Also so richtig gut in Form ist der Drittligist nicht. Jetzt wird das wenig überraschen, dass eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft und vor dem Abstieg steht, dann auch nicht so sonderlich prickelnd in Form ist. Denn die Wehner, die sind ja noch schlechter unterwegs. Das ist ja unglaublich, wie schlecht die Form von beiden Mannschaften hier ist. So ein Krisenduell könnte man das betiteln. Also nur um es auch nochmal zu nennen, Wehen hat die letzten 4 Spiele allesamt verloren, hat seit 10 Spielen nicht mehr gewonnen und hat 8 der letzten 10 Spiele verloren. Krisenduell um Auf- und Abstieg in der Relegation, Julius.
Ja, so ein bisschen ist es so. Natürlich hat trotzdem, das ist eben dieser Charakter dieser Relegation da unten dann auch Wehen, kann sich eine Verkorkssaison natürlich irgendwie noch retten. Und ja, in Regensburg, ja, da ist das Gefühl sicherlich noch was anderes, ne? Gerade weil es bei Wehen so dramatisch war, ich glaube schon, hat es sich am Ende dadurch, dass Rostock aus ihrer Sicht Gott sei Dank verloren hat, bisschen wie eine Erlösung angefühlt, dass man Relegation spielen darf, während Jan Regensburg und dieser Run, den du da gerade ausgeführt hast, eher so ein bisschen bedeutet, ja, dass man sich vielleicht ärgert, dass man diese Relegation spielen muss, weil man eben auch den direkten Aufstieg durchaus in der Hand hatte, ne? Also für die ist es eher eine kleine Bestrafung, weil sie es selber aus der Hand gegeben haben. Das ist, finde ich, schon ein kleiner Unterschied in der Ausgangslage. Ansonsten trotzdem klar, Wien letztes Jahr aufgestiegen, Jahn letztes Jahr abgestiegen. Die sind sehr, sehr dicht beieinander qualitativ und ich glaube auch gerade aufgrund des Charakters einer Relegation und Mannschaften, die dann eben auch nochmal eine niedrigere Qualität mitbringen als die, die wir eben besprochen haben, dass das schon ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel werden könnte, dass wir da jetzt nicht unbedingt auf fußballerische Klasse hoffen sollten.
Ja, bei Wien definitiv nicht, denn da habe ich einige Spiele hinten raus gesehen in der zweiten Liga, das war schwierig. Deswegen ist für mich tatsächlich der Drittligist unterm Strich der leichte Favorit, dass er sich durchsetzt. Wir können jetzt auch nicht wieder das beibehalten, dass wir sagen, wir gucken erst das Hinspiel und reden dann über das Rückspiel. Geht leider nicht auf, weil das Hinspiel erst am Freitag ist, also am Freitagabend, und wir nehmen ja am Freitagmittag dann schon die nächste Folge auf. Deswegen müssen wir hier unsere Tipps abgeben. Ich sage, Regensburg setzt sich am Ende durch. Kannst du aber nicht so richtig begründen, warum. Ich glaube einfach, dass Wien so dermaßen, der Abwärtstrend da so klar war mit diesen 10 Spielen ohne Sieg, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob der Turnaround dann zu schaffen ist. Auch wenn sie das Rückspiel, wie gesagt, zu Hause haben und das ein kleiner Trumpf ist. Aber ich glaube trotzdem an Regensburg. Ich glaube auch schon an den Heimsieg der Regensburger, dass sie vorlegen können jetzt. Zu 2,80er Quoten im Dreiweg übrigens sehr, sehr, sehr spannende Quoten auf den Heimsieg des Jahren im Hinspiel.
Das stimmt, also die Heimspielquoten natürlich trotzdem irgendwie gut und ja, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, wie man es drehen und wenden kann. Am Ende ist es eben so, für Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr Druck drauf, aber es ist natürlich eine Mannschaft, die trotzdem ein paar mehr Siege eingefahren hat als Wien in der letzten Saison. Ich sehe sie auch auf Augenhöhe. Sie spielen zu Hause dann diese hohen, hohen Quoten trotzdem irgendwie. Und sie wissen natürlich auch, Alex, weil es andersrum ist, die müssen hier auch vorlegen. Ne? Also du willst nicht im Auswärtsspiel ankommen, das entscheidende Spiel, und da noch einen Rückstand mitschleppen. Also all das spricht schon dafür, dass ein Heimsieg für mich auch nicht ausgeschlossen ist in dieser Konstellation. Und wenn dem irgendwie dann so ist, dann sind diese 2,80er-Quoten schon sehr attraktiv. Zusätzlich muss man auch sagen, Wien hätte sich ja aus eigener Kraft retten können in die Relegation, zumindest in der zweiten Bundesliga, und hat wieder mal verloren auch. Ne? Also ähnlich wie Bochum, nicht so, dass sie da aus eigener Kraft irgendwie noch was geleistet haben, dass der letzte Spieltag nochmal irgendwelche Kräfte freigesetzt hat. Wenn Rostock gewonnen hätte, dann wäre Wien auch direkt abgestiegen, weil sie das aus der Hand gegeben haben, weil sie wieder mal eine schwache Leistung gebracht haben. Und das spricht für mich auch dafür, dass wir nicht unbedingt, ich komme wieder zurück zu dem, was ich über Bochum gesagt habe, hier von Wien so ein Aufbäumen, so ein komplett befreites Aufspielen erwarten können. Und all das zusammengefasst, komme ich dann doch am Ende zu dem Punkt zu sagen, du hast da eine sehr schöne Quote gesagt, Jahn Regensburg, Heimsieg, wenn auch knapp, weil ich bei beiden Mannschaften keine großen Künste erwarte. Und dann muss Wien sich aufbäumen im Rückspiel.
Ja, ich setze auch drauf. Die Quote hat so gutes Value, wie ich finde, auf den Jahn-Sieg im Heimspiel, jetzt am Freitag, dass ich das mitnehme. 2,80er-Quoten sind brutal. Und der Jahn hat auch nur 3 Heimniederlagen kassiert in der Drittligasaison. Das sind die zweitwenigsten der kompletten Saison. Nur die beiden Aufsteiger, Münster und Ulm, haben weniger Heimniederlagen kassiert. Also es waren auch einige Unentschieden dabei, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, die 2,80er-Quoten, die finde ich überproportional hoch. Super gutes Value. Der Jahn legt vor und im Rückspiel wird es Wien Wiesbaden nicht drehen können. Und dann sind meine Tipps hier schon mal vorab eingeloggt. Ich glaube, beide unterklassigen Vereine werden sich am Ende durchsetzen. Aber wie gesagt, bei Bochum-Düsseldorf warten wir das Hinspiel ab und wir besprechen dann Hin- und Rückspiel am Freitag nochmal. Und am Freitag besprechen wir dann, wie gesagt, auch das DFB-Pokal-Finale zwischen Kaiserslautern, dem großen, großen Underdog, und Bayer Leverkusen, vielleicht dem frisch gekrönten Europa-League-Sieger. Und dann auch eben das englische Derby-Finale im FA Cup, Man City gegen Man United. Also da gibt es am Freitag auch noch was auf die Ohren. Und dann sind wir hiermit durch, ne?
Ja, sind wir. Damit ist diese Folge im Kasten. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören dieser Special-Folge Richtung Relegation und Europa League. Wir sind sehr gespannt, ob Bayer Leverkusen den ganz, ganz großen Clou am Ende schaffen kann. Und das letzte Kapitel, wie gesagt, das müssen sie dann am Wochenende schreiben. Und wir reden vorher drüber am Freitag. Schaltet da auch gerne ein. Ciao.